Ich surfe auf OE24, mein Newsportal, das mich immer up-to-date hält.
Schneller, aktueller, OE24.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Was für eine Woche, und Österreichs Innenpolitik ist voller Überraschungen. Erst hieß es, wir haben ein Zweierpaket mit Schwarz-Rot und man brauche nur mehr zum Bundespräsident gehen und alles ist fix. Jetzt soll es doch wieder eine Dreierkoalition werden. Die Neos sollen mit an Bord sein. Wenn es stimmt, ja, wird es wieder 2-3 Wochen dauern, bis wir wissen, wohin die Reise geht. Denn fix ist noch immer nichts. Ja? Das ist ein Thema, worüber heute sprechen werden. Das andere, zumindest in einem Punkt sind sich ÖVP und SPÖ einig, und zwar der Budgetplan steht. Es wird ein Doppelbudget geben für 2025 und 2026, 6,4 Milliarden Euro beziehungsweise 8,4 Milliarden Euro sieht das Budget eben vor. Interessant eigentlich, dass Österreich künftig regiert wird von einem Vizebürgermeister aus Wiener Neustadt, der Herr Stocker, und dem Bürgermeister von Dreiskirchen, das ist der Andreas Babler. Das ist auch ein Thema, über das wir reden werden. Und nach dem Terroranschlag von Villach wird heftig darüber diskutiert, ob Messenger-Dienste wie Instagram und Telegram überwacht werden sollen oder nicht, wie es in anderen Ländern üblich ist, und vor allem, ob es auch künftig ein TikTok-Verbot geben wird. Und am Sonntag wählt Deutschland, für Österreich extrem wichtig, wie diese Wahlen ausgehen wird, denn es gilt die Faustregel: hat Deutschland Schnupfen, hat Österreich Lungenentzündung. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute im Studio wieder Hans Arsenovic,
Politiker,
erfolgreicher Unternehmer, und Richard Schmidt, kritische Feder in diesem Land.
Danke für die Einladung.
Ja, beginnen wir gleich beim flotten Dreier, Herr Arsenovic. Ja, Sie sind ja Grüner. Eigentlich hätte es ja auch für die Grünen eine Chance gegeben, wieder mit einzusteigen, oder war das nie ein Thema?
Ich könnte jetzt sagen, ich bin ein konservativer Typ. Zwei Beziehungen reichen eigentlich. Aber wir haben vorhin gesprochen, wenn man 2-3 Stunden nicht online ist, tut sich so viel. Ich war selbst verwundert, weil ich wusste ja, dass Sie am Freitag einen Termin eigentlich hätten beim Bundespräsidenten Schwarz-Rot. Der ist jetzt, glaube ich, abgesagt oder verschoben, wenn mein Wissen stammt. Vor einer halben Stunde noch stimmt. Jetzt Neos doch dabei. Was mich ein bisschen irritiert hat bei Neos, weil diese wochenlangen Verhandlungen, wo man so die hohen Ziele gesetzt hat und hat gesagt, ja, man will das Land verändern, sonst macht man es nicht, und es muss eben das Schulsystem verändert werden und es muss der Föderalismus verändert. Das ist jetzt sehr schnell gegangen, und es waren zwei Ministerien und die ganzen hohen Ansprüche sind auf einmal weg. Ich hoffe, dass das nicht so ist, wie es jetzt durchdringt, und ich hoffe, dass da wirklich mehr dahinter wäre, weil sonst wäre das wirklich, wie soll ich sagen, sehr, sehr, mir fällt jetzt gar kein Wort ein, wie ich das sonst beschreiben würde, wenn das wirklich so wäre, dass man sich mit zwei Ministerien innerhalb kürzester Zeit hat überreden lassen, da mitzumachen. Weil, man darf nicht vergessen, Neos hat 2000 Mitglieder, und die haben ja in den Statut stehen, dass 2/3 dieser Mitglieder dem zustimmen müssen. Und da muss schon mehr dahinter sein, dass sie mitmachen, wie einfach zwei Ministerien zu bekommen. Deswegen wird das noch spannend.
Gut, diese Mitgliederbefragung soll ja dann nächste Woche stattfinden, am 28. oder vielleicht sogar erst eine Woche später. Und da stellt sich ja die Frage, worüber sollen die Mitglieder abstimmen?
Ja, du willst abstimmen, ob ja oder nein, ob man in der Koalition geht oder nicht.
Ja, aber man muss da zu diesem Zweck schon auch wissen, was steht in möglichen Koalitionsverhandlungen und Papieren drinnen. Und das ist zumindest nach außen hin noch nicht kommuniziert worden. Für die Neos bedeutet ja dieser Schritt, doch wieder mitzumachen, schon ein bisschen die Rolle rückwärts, oder?
Ja, absolut. Ich kann mich noch erinnern, im Jänner, ich habe es damals auch geschrieben, also da war ja die Empörung am Höhepunkt von Beate Meindl-Reisinger, was sie alles dem Andreas Babler vorgeworfen hat, wie schlimm der die Verhandlungen führt und wie unmöglich der sich benimmt bei den Verhandlungen, dass er auf dem Weg der Lüge ist und auf dem Weg der Unwahrheit und alles. Tja, und dann setzt man sich ein paar Wochen später wieder zusammen und sagt, na gut, wenn wir zwei Ministerposten kriegen, dann passt das schon. Ja. Fein, wir sind wieder gute Freunde, Best Friends auf Koalition 2. Also das kommt mir schon, ich glaube, Sie haben das gemeint, Herr Asenowitsch, mit billig ist das richtige Wort. Ne? Ich sage es, weil mir es wurscht, ich darf schon ein bisschen mehr sagen wie Sie, es ist einfach billig. Ja. Es ist billig, Billigsdorfer Politik von der schlimmsten Sorte, wenn ich mich und meine Partei für zwei Ministerien verkaufe. Ja. Allerdings, immerhin, man ist drinnen, man kann ein bisschen gestalten im Unterrichtsministerium, ungefähr so viel wie Christoph Wiederkehr in der Stadt Wien, nämlich gar nichts, weil es eher Lehrergewerkschaft gibt und eigentlich sagt der Wiener Bürgermeister, wie es in den Wiener Schulen lang geht und nicht der Herr Wiederkehr und die Frau Meindl-Reisinger wird es auch nicht sagen. Und dann hat man vielleicht noch ein anderes Ministerium.
Was ist das? Es heißt Justiz oder Außenministerium.
Justiz oder Außen, da fällt mir alle besonders auf. Also mir ist der Herr Schallenberg auch nicht besonders aufgefallen als Außenminister. Es war ein schöner Rückzugsposten, wie er dann schon seinen Ruf ruiniert hat als Kanzler, Zwischenkanzler, war das ein Ausgedinge, mehr oder weniger das Außenministerium. Ich habe mir nur das angeschaut, wo das Außenministerium überall das Geld ausgibt von uns allen Steuerzahlern, also für Kokosnussplantagen auf Sri Lanka zum Beispiel und ähnliches Lustiges, ist ja alles schön und gut. Aber was soll da die Frau Meindl-Reisinger großes Gestalterisches abliefern? Also ich wünsche ihr alles, alles Gute für den neuen Job. Sie wird uns nicht auffallen, sie wird uns hoffentlich auch nicht negativ auffallen und das war's. Von den anderen zwei sehe ich das als strategisch gute Lösung. Man nimmt sich jemanden dazu als Stimmvieh für die Abstimmungen, die jetzt kommen werden. Dann hat man es ein bisschen bequemer. Man muss nicht fürchten, dass der eine oder andere ÖVPler, der einen ziemlichen Grant auf den Herrn Stocker und die ganze Spitzenpartie hat, vielleicht doch einmal mit der FPÖ mitstimmt. Weil das ist, könnte dann bitter sein, weil wir haben schon nächste Woche, glaube ich, oder übernächste Woche einen Neuwahlantrag.
Ja, Herr Schmidt sieht das extrem negativ und vor allem zynisch und negativ. Ist das bei Ihnen auch so?
Ja, ich meine, natürlich ist es jetzt leicht, dass man auf das alles hinhaut und es ist ja die Situation wirklich so, wie sie ist. Ja, also er hat ja in vielen Dingen recht. Jetzt muss ich aber fairerweise was Positives...
Ja, auf dem
Was Positives muss ich auch sagen.
Vielleicht kann man auch einmal auf die andere Seite...
Ich möchte was Positives sagen. Natürlich war jetzt, wie die blau-schwarzen Verhandlungen war, war schon die Erkenntnis von allen anderen, die das nicht gut gefunden haben, die gesagt haben, bitte reißt euch ein, versucht es noch einmal und. Und jetzt passiert genau das, was man von ihnen verlangt hat. Und dass dann in jeder Konstellation, wo jetzt verhandelt wird, man immer was findet, weil die Vorgeschichten ja da sind, die man nicht wegputzen kann, ist auch logisch irgendwie. Also man kann jetzt immer ein Haar in der Suppe oder... Viele Haare in der Suppe. Aber das Positive ist natürlich...
Wahnsinn, was da schon alles rumschwimmt in
dieser Suppe. Positive ist, dass man aus Sicht von Schwarz-Rot-Neos und auch Grünen sagt, okay, man versucht jetzt doch noch eine vernünftige Lösung, weil die Alternative wäre Kickl Bundeskanzler und das wollen die anderen Parteien nicht, alle nicht mehr mittlerweile. Und da gibt es eben nicht viele Optionen. Und die Option ist eben, dass sich Schwarz-Rot einigen muss und jemand dazu nimmt. Und Neos hat es ja schon Vorgespräche gegeben und vielleicht bauen die auch auf diese Vorgespräche auf. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Grün steht auch bereit, um, wenn vernünftige Dinge da sind, dass man das unterstützt. Das ist, glaube ich, auch schon öfters gesagt worden von Werner Koger. Ja, und das muss man jetzt so sehen, wie es ist. Ja.
Aber also Grün steht bereit, sagen Sie, zum Unterstützen. Oder wenn eine überraschende Einladung kommen sollte?
Ich wollte gerade sagen, Rot ist jetzt schon einmal gescheitert, Neos einmal gescheitert, Schwarz zweimal gescheitert, Blau einmal gescheitert, jetzt verhandelt wieder Rot-Schwarz. Grün sind die einzigen, die bisher alle Verhandlungen bis zum Schluss geführt haben, noch nie aufgestanden sind und das gilt auch für die Zukunft. Das heißt natürlich, wenn es notwendig ist, wenn es notwendig ist, dass wir mitgestalten, dann würden wir auch mitgestalten und wir würden auch bis zum Schluss verhandeln, weil es notwendig ist. Ja.
Ja, ich möchte noch dazu sagen, warum der Herr Asenowitsch glaubt, dass ich so zynisch bin und das vielleicht ein bisschen bösartig
ist. Das hat er gesagt.
Weil ich das wirklich, wirklich eine Verarsche der österreichischen Steuerzahler empfinde, dass hier genau die jetzt wieder zusammenfinden, die ja nicht miteinander konnten oder uns erklärt haben, dass sie nicht miteinander konnten. Und dann über
Migranten zu einer Steuer, ich sag's
über,
mal, ja.
Über Wochen uns erklärt haben, pfui, mit dieser ÖVP, mit diesen Rechtsparteien kann man doch nicht gemeinsam eine Koalition machen. Die wollen sogar die Pensionisten aussackeln, diese schlimmen Parteien. Und naja, jetzt, wenn man zusammengeht, sagt die SPÖ, der Herr Babler, gestern verkündet, ist durchgesickert, dass man sehr wohl den Krankenversicherungsbeitrag für die Pensionisten in Österreich deutlich erhöht, bei einer Durchschnittspension um 330 Euro im Jahr. Das ist nicht wenig, das sind, wie der Herr Babler sagen wird, 22 warme Mahlzeiten. Und da hat man dann schon ein bisschen ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und das ärgert die Österreicher so, dass sie Länge mal Breite verarscht werden. Zuerst sagt man ihnen, na, wir sind die Partei der anständigen Arbeiter und Angestellten. Mit uns gibt es keine Steuererhöhungen und keine Mehrbelastungen für die Pensionisten. Dann geht es um Ministerposten und um eine Koalition mit der ÖVP und zumindest darum, dass man den Herbert Kickl verhindert. Das ist ja mal das Wichtigste. Und da können wir sogar die Pensionisten ein bisschen mehr belasten. Und das wollen die Österreicher nicht mehr. Die wollen eine ehrliche Politik, die wollen eine anständige Politik, aber nicht eine Verschacherungs- und eine Billigsdorfer Politik, wo dann eine Partei dazugeht, weil mit
zwei Ministerposten. Ich erinnere schon, nur dass man das nicht vergisst, es ist jetzt, glaube ich, eine Woche, zwei Wochen her, dass der Kickl zum Bundespräsidenten gegangen ist und gesagt hat, ich lege den Auftrag zurück, weil ich schaff's nicht. Ja, also was wäre den anderen jetzt übrig geblieben? Ich sag's nur, es war schon der Kickl, der den Regierungsauftrag der zurückgelegt hat und zum Bundespräsidenten gegangen ist und gesagt, tut mir leid, ich schaffe es nicht.
Ja, weil er ja mitgekriegt hat, dass ja, kein dummer Mensch.
Ich will es nur gesagt haben.
Weil er immer breit gekrollt wird von der ÖVP.
Naja, aber wenn
die haben immer wieder neue Angebote gemacht.
Der Kickl hat selbst seinen Regierungsauftrag zurückgelegt. Also es war nicht notwendig, den Kickl zu verhindern. Er hat es zurückgelegt.
Weil es am nächsten Tag hätte okay, Herr Stocker okay. das gemacht.
Aber
also es war durchaus vernünftig, dass man in die Offensive geht und sagt, okay, wir von sich aus.
Aber ich will nur sagen, er hat es zurückgelegt. Also nicht, dass das Wording nicht übrig bleibt, man wollte ihn verhindern. Es ist den anderen jetzt gar nichts mehr
anders übrig geblieben. Ja, also es wird schon vor, als große Flagge vor sich hergetragen, dass man Herbert Kickl verhindern will. Das ist ja ein Faktum. Ja. Das ist ja bei jeder Partei, die man jetzt hört, auch die ÖVP mittlerweile, die in drei Wochen Verhandlungen plötzlich erfahren hat, wer Herbert Kickl ist. Also vorher hat man das nicht gewusst anscheinend, mit wem man da verhandelt. Ist ja auch sehr kurios. Und jetzt, die SPÖ sagt es genauso, die Grünen sagen es genauso. Man will einfach mit Herbert Kickl keine Regierung bilden. In Deutschland hat man nämlich das auch ähnlich, dass man mit der AfD das so macht.
Ja, aber trotzdem muss erinnert werden, dass am 3. Jänner, als Beate Meindl-Reinsinger ausgestiegen ist, hat sie noch gemeint, es gibt bei den Verhandlungen Abtäusche wie auf einem Basar und ein Denken von einem nur bis zum nächsten Wahltag. Alle notwendigen großen Reformbereiche sind außen vor, wie Föderalismusreform, eine Reform der Finanzierung des Gesundheitswesens etc. Man wird schon erklären müssen, auch Meindl-Reisinger wird das tun müssen, was sich zwischen 3. Jänner und jetzt für sie geändert hat. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, dass es in der Innenpolitik in dieser Woche wirklich rundgegangen ist. Zuerst die intensiven Zweiergespräche zwischen Schwarz und Rot und alles schien schon so, als würde man sich komplett geeinigt haben. Dann plötzlich wieder die Überraschung. Es könnte doch eine Dreierkoalition werden. Zuckerl ist in Reichweite, denn die Neos sind wieder mit an Bord. Herr Schmidt, wie kann uns Meindl-Reisinger das jetzt eigentlich erklären, uns und vor allem ihren Mitgliedern, weil das muss sie ja tun. Was hat sich eigentlich seit 3. Jänner so großartig geändert, außer dass ein Budget feststeht?
Naja, ich erwarte mir, dass man schon so weit ist als Neos-Parteichefin, dass man jetzt mit der ÖVP und mit der SPÖ in einem vertrauten Gespräch sich einmal zusammensetzt und sich überlegt, was ist wirklich ein Leuchtturmprojekt für meine Partei, das ich auch intern verkaufen kann. Weil auch an Christian Stocker oder an Andreas Babler muss klar sein, ich muss ja meinen Mini-Koalitionspartner irgendwie leben lassen. Und wenn ich eine Stabilität brauche, ja, dass die auch dann dabei bleiben, dass die jetzt nicht dann in ihrer eigenen Sitzung dann die Beate Meindl-Reisinger das versauen, dann muss ich irgendwas bieten, damit sie auch was präsentieren kann. Also da glaube ich, dass die Vernunft hoffentlich einsetzt. Und das Zweite ist natürlich schon so, es ist für mich eine große Vertrauensfrage, wie man da hier weitermacht. Ja. Man hat hier eine Neuauflage eines gescheiterten Koalitionspakts. Das ist ja am 3. Jänner wirklich grandios gescheitert. Ich frage mich auch, warum Karl Nehammer da gehen jetzt hat müssen, weil eigentlich ist genau das Gleiche wie vorher.
Hat der den Fehler seines Lebens gemacht?
Ja, der hätte nur länger aushalten müssen, ein paar Wochen, und sich den ganzen Schmarrn ertragen. Und eigentlich ist er das größte Opfer, was da dieser, Tragikomödie der österreichischen Innenpolitik hier vorgefallen ist. Also er ist der einzige wirklich große Verlierer in diesem Spiel. Spiel unter Anführungszeichen.
Persönlicher Todernst. Verlierer.
Ja, oder umgekehrt. Oder der einzige Sieger, der mit erhobenen Hauptes hat rausgehen können.
Natürlich, jetzt, ja, für ihn schon.
Ich darf noch kurz zu den Nähe so sagen. Inhaltlich kann sie das sicher nicht verkaufen, weil ich kann mich noch genau an die Gründungsgeschichten von NEOS erinnern, die Mitgliederversammlungen, die ersten. Drei große Themen, die noch ganz wichtig sind. Föderalismusdebatte, das heißt Landesgesetzgebung, Bundesrat, Bundesländer, braucht es überhaupt nur einen Landtag? Und diese ganzen Diskussionen spützen nicht, das bleibt. Das Zweite ist die große Gesundheitsreform. Was gelernter Österreicher und Österreicher wissen, das bleibt auch. Und das Dritte, eine große Bildungsreform, Gesamtschule, Ganztagsschule, Gymnasium abschaffen, Schule für alle, ganz sicher nicht unter der ÖVP. Das heißt, inhaltlich gibt es da nichts, was die ÖVP, was die NEOS als großen Wurf den Mitgliedern verkaufen kann. Es kann nur so sein, dass sie natürlich auch appellieren muss an die Staatstragende, dass es jetzt notwendig ist. Und da bin ich bei euch, dass es eher sowas sein wird.
Ja. Ja. Ja, man muss sich ja auch den Hintergrund von den zwei großen Playern anschauen. Da habe ich auf der einen Seite Andreas Babler, der ja von sich selber sagt, dass er Marxist ist, und auch im Hintergrund Natascha Strobel und andere hat, die ja ultralinks sind. Und auf der anderen Seite habe ich eine Beate Meindl-Reisinger, die jetzt mit ihm in Koalition geht, deren Großspender ein jener Unternehmer ist, den Andy Babler wahrscheinlich sicher nicht auf einen Kaffee treffen will. Also da haben wir doch ja Welten dazwischen, zwischen den beiden. Und die setzen sie dann zusammen und tun, ja, wie wenn das ganz normal wäre. Also das ist schon ein bisschen dick auftragen.
Ja. Aber nochmal, die wichtigsten Personen sind jetzt trotzdem Stocker und Babler. Lustigerweise alle auf der Süd-Schnellbahnstation von Wien nach Wiener Neustadt. Stimmt. Der dritte Bürgermeister, der im Bunde ist, seit gestern war ich glaube, der Bürgermeister von Wiener Neudorf, oder? Der halt auch unrühmlich jetzt irgendwie da mitgespielt hat. Entschuldigung, ja. Die zwei müssen sie jetzt finden und die werden sie jetzt finden. Und ich glaube, dann wird es auch einen Kompromiss von NEOS geben.
Naja, dann ist eben die Frau im Bunde in der Männerriege doch die Entscheidende. Nur etwas kurz zur Person von Beate Meindl-Reisinger. Sie ist verheiratet, hat drei Kinder und sie hat eine gewisse ÖVP-Nähe. Sie war unter anderem Assistentin des ÖVP-EU-Abgeordneten Ottmar Karas sowie Kabinettsmitglied von der damaligen Familienstaatssekretärin Christine Marek, auch von der ÖVP. Aber
sie war in Brüssel, was sie natürlich schon, also sie hat schon Außenwirtschaftsexpertise.
Ja, Erfahrung. Aber wie gesagt, das Hauptproblem wird sein, sie muss es ja den Mitgliedern erklären und nicht nur den Mitgliedern, sondern auch der Öffentlichkeit, warum plötzlich jetzt doch wieder dieser Weg gegangen werden soll überhaupt. Gibt es viele, die überraschend schnell ihre Meinung geändert haben in den vergangenen Monaten. Christian Stocker zuerst nein, mit Kickl nicht, dann wurde verhandelt, insgesamt allerdings nur 8 Stunden. Ja, dann Beate Meindl-Reisinger, die aufstand und gesagt hat, die reden eigentlich nur von einer Legislaturperiode bis zur nächsten, alles, was darüber hinausgeht, ist Ihnen dann eigentlich völlig egal. Und dann natürlich auch Andreas Babler, der ja zu dem, was er im Wahlkampf gesagt hat, natürlich auch eine komplette Änderung vollzogen hat, oder, Herr Arsenowitsch?
Naja, wie gesagt, es sind ja auch andere Menschen bei der SPÖ jetzt stärker im Spiel wieder.
Ich glaube, also Wiener Bürgermeister,
ja, Doris Burres und
die Gewerkschaft.
Und in der Zwischenzeit war Burgenlandwahl, darf man nicht vergessen. Also da ist schon was passiert, dass er schon auch erkannt hat, dass diese Kräfte jetzt stärker sich einmischen. Und ich glaube auch, der Schock sitzt noch immer tief vom ersten Mal, wie die aufgestanden sind und sie gewusst haben, weil sie wollten ja bis zum Schluss weiter verhandeln. Und das heißt, es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, wie da jetzt entgegenzukommen. Und die ÖVP so und so. Ich meine, ich habe aus ÖVP-Kreisen gehört, warum die ÖVP jetzt den Ucho als neues Wappentier hat, weil die um 180, weil das ist das einzige Tier, wo den Hals um 180 Grad drehen kann. Also, was soll der Witz sein? Aber ich finde das nicht witzig. Aber naja, wenn man sich das anschaut, ist es so. Aber noch einmal, um jetzt nicht was Positives zu sagen, es ist scheinbar notwendig. Es hat diese Ohrfeige gegeben von der ersten Verhandlungsrunde. Scheinbar haben sich alle jetzt intern so zusammengerauft, dass gesagt haben, das wollen wir nicht, dass das nur ein zweites Mal passiert. Und es wird auch kein zweites Mal passieren, weil das kann sich jetzt wirklich keiner mehr erlauben, noch einmal aufzustehen. Das heißt, die werden jetzt sitzen bleiben bis zum Schluss, bis es ein Ergebnis gibt, bin ich mir ganz sicher. Und ja, von daher wird es eine Regierung bald geben und der Bundeskanzler wird aus Wiener Neustadt kommen. Ja.
Ich muss da mal grandios widersprechen. Es muss so sein, das stimmt einmal überhaupt nicht. Ja. Weil es hätte sich natürlich schon jetzt die ÖVP mit der FPÖ einigen könnten. Man hätte natürlich auch Neuwahlen sagen können und wir gehen einen Neuwahlantrag gemeinsam ein und schauen, dass wir da ordentliche Verhältnisse schaffen. Wir haben die OE24, die neueste Umfrage. Herbert Kickl in der Kanzlerfrage bei 37% mittlerweile. Christian Stocker
bei die Antwort, 16, warum keine Neuwahl wie von denen?
16%. Naja, schon, aber es geht schon ein bisschen um Österreich und um die Österreicher und nicht, was der Herr Babler für seine persönliche Zukunft will und die Frau Meindl-Reisinger für ihre persönliche Zukunft will. Das ist mir zu primitiv. Ja? Das ist mir wirklich zu lächerlich auch, dass hier nur um die Partikularinteressen von irgendeinem Politiker geht und um seine Zukunft, weil er sonst wieder Bürgermeister von Traskirchen ist. Das ist mir zu wenig. Also da geht es schon um ein Land, das ziemlich nah am Abgrund steht. Wir haben Terroranschläge von Islamisten, wir haben eine Wirtschaftskrise, jeden Tag eine große Insolvenz, wir haben Arbeitslosigkeitsrekorde. Also wir haben wirklich massive Probleme. Aber und da geht es jetzt darum, ob man Zuckerkoalition
hat. Aber das, spricht ja, aber das, was Sie jetzt aufgezählt haben, spricht ja eher, dass wir jetzt hoffentlich bald eine Regierung haben, ja, die diese Probleme angeht und zu lösen versucht und nicht wieder in diesen Neuwahlen-Dingsbums und wieder monatelange Verhandlungen. Also das spricht ja dafür, was Sie jetzt ausgesprochen haben. Wir brauchen jetzt endlich eine Entscheidung, eine Regierung und die soll bitte diese Probleme jetzt lösen.
Wenn es einen Bundespräsident geben würde.
Das ist schon wieder der Bundespräsident schuld.
Also immer schuld. Dann könnt sich noch
erinnern, die Grünen schuld.
Könnt sich noch erinnern, naja, prinzipiell sind einmal die Grünen schuld und im Fall 2 sind die Grünen schuld. Okay. Also, nein, aber wenn es einen starken Bundespräsident geben würde, dann erinnert euch bitte, ich habe euch vor wenigen Monaten gesagt, das Beste für dieses Land wäre eine Konzentrationsregierung, wo alle ihre wirklichen Vorteile in eine Regierung einbringen könnten. So weit sind wir gar nicht weg.
Ja, das ist das Thema eben Regierungsbildung und das wird uns noch länger und mehrere Wochen lang beschäftigen. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Ein Thema dieser Woche war auf jeden Fall die Folgeerscheinung des Terroranschlags von Villach. Ein 23-jähriger Syrer hat einen 14-jährigen HTL-Schüler mit einem Herzstich getötet. 5 weitere schwer verletzt, 2 davon liegen noch immer in der Intensivstation. Der Syrer hat sich radikal geändert innerhalb von 3 Monaten, heißt es. Er sagte in einem Verhör, er wollte noch viel mehr Leute töten. Aber die politische Diskussion, die daraus entstanden ist, ist eben, wie umgehen eigentlich mit TikTok. Dieses Format sei mit Schuld gewesen, dass er sich alle Informationen vom Islamischen Staat herunterladen konnte und vor allem Die Polizeibehörden hatten überhaupt keine Möglichkeit zu schauen, was schreibt dieser Mann auf Messenger, was postet er irgendwo bei Instagram, wie kann man da mitlesen, was kann man wirklich tun. Jetzt haben die Kärntner Politiker gefordert, das, was sie eigentlich schon seit Jahren machen und nach jedem Terroranschlag gefordert wird. Herr Schmidt, was soll es eigentlich bringen, wenn man TikTok verbietet und bei Messenger-Diensten mitlesen kann?
Ich sage mal so, man kann es natürlich machen. Es ist sicher nicht schlecht, wenn man das kontrolliert. Man muss nicht gleich immer alles verbieten, weil dann machen sie es halt auf Instagram. Und was viele Österreicher nicht wissen, diese Islamisten kommunizieren mittlerweile auch über PlayStation-Spiele. Also wir sind dann so weit, dass wir dann auch wahrscheinlich die PlayStation-Konsolen unserer Kinder dann verbieten müssen, weil vielleicht da auch kommuniziert werden kann auf Online-Spielen. Also da sollte man sehr vorsichtig sein mit so generellen Verboten. Für eine Überwachung, ja, für Verbote. Wie weit gehen wir da? Verbietet man dann die PlayStation, verbietet man dann Instagram, verbietet man dann Facebook, verbietet man alles, was mit dem wir auch kommunizieren? Und warum sollen jetzt 90% der relativ normalen, anständigen TikTok-User bestraft werden, weil da auch Islamisten kommunizieren? Das finde ich ein bisschen verrückt. Aber gut, kontrollieren ja, verbieten nein. Das große Problem wird von dieser ganzen künstlichen Diskussion ja überdeckt. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Wir sind ja nicht blöd, wir durchschauen ja das als Österreicher mittlerweile. Das Problem ist ja, dass wir die Islamisten bei uns im Land haben und nicht, ob sie jetzt auf TikTok kommunizieren oder auf Instagram diskutieren, dass die ein Messer haben, dass die Menschen umbringen wollen und bis zum Äußersten gehen und völlig rücksichtslos auf ihre eigene Zukunft Menschen abschlachten. Und die braucht man nicht bei uns in Österreich. Ob wir dann TikTok dazu haben oder nicht dazu haben, die Schweiz hat TikTok, Ungarn hat TikTok, Tschechien hat TikTok, aber sie haben keine Terroranschläge. Komisch. Vielleicht liegt es doch an unserem Innenminister oder vielleicht am deutschen Innenminister, an deren Schwachstellen in der Überwachung, dass wir Terroranschläge haben, die Schweiz nicht, Ungarn auch nicht. Komisch. Da muss doch irgendwas ein Systemproblem dahinter sein. Und das, glaube ich, wird nicht dadurch gelöst, dass wir TikTok jetzt strenger überwachen oder sogar verbieten wollen.
Ja, aber trotzdem geht es auch ums Mitlesen bei Messenger-Diensten, denn sowohl beim SWIFT-Attentäter kamen eben die US-Behörden durch das Mitlesen drauf, dass hier etwas geplant wird. Und wenige Tage nach dem Anschlag von Villach wurde auch bekannt, dass sich in Wien ein 14-Jähriger am Westbahnhof töten wollte. Und auch da kam der Hinweis von einem ausländischen Geheimdienst, weil man eben mitgelesen hat. Ja, was sagen die Grünen eigentlich dazu?
Ja, zuerst möchte ich mal sagen, mein Sohn ist 19 und ich kriege mir immer die Gänsehaut und das, ich weiß nicht, wie es den Eltern geht. Das für mich steht das über allen drüber, dass man vergisst diese Schicksale, diese Menschlichen, die dahinter sind. Ich kann das, dass wir leider über solche Sachen immer öfters diskutieren müssen, ist leider Fakt. Und zu dem konkreten TikTok, ja, nein, ich bin ein 56-jähriger Boomer und ich kommuniziere auf 10, 12 Kanälen. Ich weiß nicht, ich habe Telegram, ich habe Signal, ich habe Facebook, ich habe Twitter, ich habe Blue Sky, ich habe keine Ahnung, was ich alles noch habe, Instagram. Ja, ich spiele mit meinem Sohn PlayStation manchmal. Also ja, stimmt. Also diese Diskussion zu führen, ich glaube, die Technik ist so weit fortgeschritten, egal welches, was wir zumachen, man wird das nächste Loch finden, wenn man kommunizieren will. Und die Grundproblematik ist ja, ein Samenkorn, egal wie es reingeworfen wird, das Problem ist ja, dass es auf der Erde kommt und dort aufgeht und Wurzel schlagt. Und das Problem ist, wir müssen ja die Erde bekämpfen, warum die schon da ist. Mhm. Da bin ich vor übrigens bei Ihnen. Die Überwachung ist ja auch eine längere Diskussion. Ja? Weil es ist ja absurd, dass ich SMS überwachen darf und Telefongespräche, aber wenn das Telefongespräch über WhatsApp oder Signal geführt wird, dann schon nicht mehr. Also dieser Diskussion müssen wir uns stellen.
Das ist, glaube ich, auch ein Grundproblem, ja, dass man das jetzt auf TikTok konzentriert. Ich bin durchaus dafür, dass ich habe nichts zu verbergen von einem DSN oder immer ein Nachrichtendienst. Das habe ich gelesen, wenn ich mit meiner Frau schreibe, was wir halt zum Abendessen uns überlegen. Aber Wir haben ja diese Diskussion, Sie haben es schon erwähnt, Herr Wendel, seit Jahren. 2015, Sie können sich erinnern an den Anschlag in Graz,
ja.
Dieser Typ, der hat sich auch radikalisiert, der war auf Twitter damals. Ne? Der hat lauter Nachrichten...
In Graz, der ist mit dem Auto durch die Fußgängerzone.
Ich kann mich radikalisieren, weil die falschen Fernsehsender sich oder weil die falschen Zeitungen...
So das war ein Terrorist, der hat vorher auch noch eine Frau die leider umgebracht. Also es war wirklich tragisch, dass man das zuerst verharmlost hat, dann überhaupt nicht auf diese Situation eingegangen ist damals, dass der über Twitter seine Nachrichten von syrischen Extremisten auch bekommen hat. Also das war wirklich ein Terrorfall sondergleichen und man hätte 2015 schon beginnend genau dieses Problem lösen müssen.
Ich kenne ja diese ganzen Yes-Videos, die damals herumgegeistert sind und mit den ich glaube, da hat es TikTok noch gar nicht gegeben. Ja. Also noch einmal, das Problem ist viel größer. Lass dich nicht auf einen Nachrichtendienst, also auf TikTok konzentrieren. Ja, das Problem ist viel größer. Und diese Diskussion müssen wir führen. Wir hatten ja die Diskussion schon öfter, Staatstrojaner, was erlauben wir als
Gesellschaft? Herr Schmidt sagt ja, diese Diskussion haben wir seit 10 Jahren. Und
ich sage dasselbe.
Braucht man nicht mehr diskutieren. Das ist ausdiskutiert schon zehnmal. Wir brauchen endlich einen Innenminister und eine Regierung, die durchsetzt. Ich habe es ja kurios gefunden, wenn es nicht so traurig wäre, diese ganze Geschichte. Man müsste ja auf den Kopf greifen, da sitzt der Chef des Nachrichtendienstes in einem TV-Studio und sagt, naja, wir haben wirklich ein Problem, ein Problem, weil wir 100 Gefährder bei uns haben. Warum haben wir bitte 100 Gefährder, von denen wir die Namen kennen, bei uns? Na bitte setzt es in einen Autobus, bringt es nach Schwechat und bringt es zurück nach Syrien. Also warum müssen wir die bei uns haben? Weil die so nett sind oder weil uns die so
in der Wirtschaft dafür bringen? Wenn wir jetzt Twitter oder TikTok verbieten.
Ja, und dann sagen wir,
wir vermengen jetzt ein paar Sachen, die jetzt alle in einen Topf gehauen werden. Aber prinzipiell bin ich dafür, dass wir diese Diskussion uns jetzt bald stellen, deswegen sage ich nochmal, hoffentlich bei der Regierung, sagt, da ist ein Problem da. Das Problem ist nicht nur TikTok, sondern viel größer. Wir müssen eine Lösung finden. Was dürfen die Behörden in Zukunft? Was dürfen sie reinschauen? Wann dürfen sie reinschauen? Und das muss der Zeit angepasst sein, in der wir jetzt sind.
Fertig. Aber die Behörden bei uns sind einfach weltfremd. In Wien, ich habe selber darüber geschrieben.
Ich glaube, die Behörden würden das gern wollen, aber es ist eine
einbeinige, einarmige tschetschenische
Terrorist im
AKH Wien behandelt worden, damit er sich wieder erholt, damit er dann wieder
in Tschetschenien Schutz nehmen kann. Ich muss die Behörden in Schutz nehmen, weil die sind ja... Die haben ja absurd. Schranken durch die Politik bekommen, die Behörden. Die würden ja gern TikTok und Twitter und Messenger und keine Ahnung, und Signal und Telegram überwachen können, aber die Politik schränkt das ein. Ich meine nur, es gibt auch gute Diskussionen, es gibt auch gute Gründe, warum man das auch nicht alles aufmachen soll und bei jedem überall nachschauen kann. Die gibt es hoffentlich auch. Und wir leben ja auch in einer modernen und liberalen Gesellschaft, die nicht will, dass jeder, dass ein Staat auf jedes Handy jedes Bürgers und jeder Bürgerin reinschauen kann. Also da müssen wir schon ein bisschen auch aufpassen, aber die Diskussion sollten wir möglichst rasch führen.
Ja, die Leute, zumindest jene in Villach, die das alles miterleben mussten, die sagen jetzt nicht mehr, wir müssen diese Diskussion führen, sondern die sagen, wir brauchen endlich Handlungen, die diese Dinge abstellen. Die Diskussion über, wir schaffen das, ist vorbei. Jetzt geht es darum, zu sagen, wir lösen das. Nicht nur in Österreich ist das der Fall, sondern auch in Deutschland. Und da ist dieses Thema ganz weit oben. Und am Sonntag wird darüber entschieden, wer auf diese Frage die beste Antwort hat. Die Deutschen wählen. Mehr davon nach einer weiteren kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im zweiten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, welche Folgen politischer Natur und polizeilicher diese Terrorattacke von Villach hat. Gefordert wurde ein TikTok-Verbot, gefordert wurde auch, dass die Polizei in Österreich endlich auch die Messenger-Dienste überwachen darf, was bei uns nicht möglich ist. In allen anderen europäischen Ländern sehr wohl. Senovic von den Grünen hat eben gemeint, was soll das bringen? Richard Schmidt meint, man sollte das durchaus auch tun. Nur zur Erinnerung, In Österreich sind viele Politiker der ehemaligen Bundesregierung über sogenannte Chat-Protokolle gestolpert. Also manchmal schaut es so aus, als würde es schon das eine oder andere bringen, wenn man in Handys der diversen Leute reinschaut.
Aber nicht bei den Unschuldigen und nicht bei jedem. Das ist genau die Schwierigkeit, ja?
Ja.
In welches Thema reinschauen. Und
so. Aber die Diskussion ist ebenso alt wie die Terrorattacken, die wir in Österreich auch haben. Und zwar in einer massiven Form und es wird immer mehr. Ein anderes Thema der Woche ist eben die Vorschau auf die Wahl in Deutschland. 60 Millionen Menschen in 82 Millionen Einwohnerstadt Deutschland sind am Sonntag wahlberechtigt. Es schaut momentan so aus in den Umfragen, dass der Kandidat von CDU und CSU, Friedrich Merz, bei 30% liegt, allerdings mit sinkenden Werten. Dann der regierende Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD bei 16%, Robert Habeck, der Vizekanzler der Grünen, bei 14 oder 15%, und Shootingstar ist ebenso wie in Österreich, in Deutschland die AfD mit Alice Weidel an der Spitze. Eine Deutsche, die mit einer Frau aus Sri Lanka zusammenlebt, eine Familie hat, die Ehefrau von Alice Weidel lebt in der Schweiz, also eine, ja, sagen wir so, ungewöhnliche Konstellation. Trotzdem, sie überzeugt momentan mehr als 20% in Deutschland. Wie sehen Sie die Umfragen und vor allem die Wahl in Deutschland, Herr Schmidt?
Ich glaube gar nicht, dass die Spitzenkandidatin allein das ausmacht, sondern es ist die Themenlage, die sich eben hier so präsentiert in Deutschland. Wir haben es vergleichsweise wie hier in Österreich, dass wir hier eine Terrorsituation haben nach 3 Anschlägen hintereinander, Aschaffenburg, Magdeburg. Dann haben wir immer wieder auch Gewalt und auch schwere Kriminalität durch Nichtdeutsche. Und da wollen die Deutschen, dass sich was ändert. Sie haben negativ, so wie es wir ja zuerst diskutiert haben, über 10 Jahre gesehen, dass sich wenig ändert, dass es weiter Migration gibt, sogar importierte Migration aus Afghanistan mit richtig eingeflogenen Afghanen und halt relativ wenig Abschiebungen. Und das wollen halt viele ändern oder dass sich das ändert, und deswegen ist die AfD in den Umfragen zumindest jetzt relativ gut unterwegs. Aber wir haben hier eine Situation, die auch wiederum der österreichischen sehr gleicht. Friedrich Merz hat das Österreich-Problem. Mit der AfD kann er und will er nicht koalieren. Also es bleibt ihm nur über, die SPD, die Grünen und vielleicht, wenn die FDP es schafft, in den Bundestag zu kommen, die FDP. Also wir haben hier eine ganz ähnliche Situation, dass es hier wiederum eine Koalition geben wird, die die Rechtspartei ausgrenzt, um hier weiter wie bisher zu machen, statt hier vielleicht was Neues zu wagen und die AfD reinzuholen, um zu, naja, domestieren oder wie man so schön sagt, halt mit reinzuholen, um zu kontrollieren. Also man hat hier doch ein Riesenproblem nach der Wahl, wenn die so ausgeht, wie die Umfragen sagen, es wird sich nicht mehr rasend viel ändern, stelle ich mir vor, so gut sind die Meinungsforscher mittlerweile, aber noch einmal zur AfD zurückzukommen, die nicht deswegen so stark, weil die Spitzenkandidatin so gut ist oder weil halt alle jetzt plötzlich rechts sind in Deutschland, sondern weil die Problemlage so akut ist, dass man zur Notwehr greift und sagt, die Einzigen, die was dagegen tun wollen, sind halt die Leute von der AfD und von der anderen Partei, der CDU. Da war ja kurz ein Aufschwung in den Umfragen, auch bei der CDU, CSU, wie Friedrich Merz gemeinsam mit der AfD für härtere Asyl- und Migrationsgesetze gestimmt hat. Also man sieht ja, das käme gut an, aber man macht es halt dann nicht.
Ja, aber begonnen hat Friedrich Merz doch als der Wendekandidat, also derjenige, der den schwächelnden Wirtschaftsmotor in Deutschland wieder starten könnte. Und plötzlich im Wahlkampf da umgeschwenkt eben auf diese Migrationsfrage.
Sind wir wieder beim Uhu. Nein, ich wollte...
Also Uhu, der Wende halt.
Aber ich wollte was anders sagen. Es ist schon die Situation insofern anders wie in Österreich, weil sie sind noch, wie sagen, 2-3 Runden hinter uns, die Deutschen, weil in Österreich hätte es keine Diskussion gegeben, wenn die ÖVP die Nummer 1 geworden wäre und die FPÖ die Nummer 2, dass es eine schwarz-blaue Koalition gegeben hätte. Die Sondierung hätten dauert drei Stunden und sie hätten sich geeinigt. Und da sind die Deutschen ja noch weit entfernt, dass die AfD die Nummer eins ist, so wie bei uns. Also deswegen muss ich das sagen, ist es schon noch eins, also sie sind schon noch ein paar Runden hinter uns. Zum Glück, muss ich sagen. Das Interessante in Deutschland ist jetzt, dass ja auch die Wahl des Bundeskanzlers anders funktioniert wie bei uns. Es ist ja nicht so, dass man dort dass der Bundespräsident dort jemanden in Auftrag gibt, sondern es gibt Gespräche und dann wählt der Bundestag den Bundeskanzler. Und das Interessante dort ist, dass in die ersten beiden Wahlgänge, es gibt einen Wahlgang, da schaut man, hat jemand mehr wie 50%. Also gibt es schon eine Koalition, haben sich zwei Parteien geeinigt, die über 50% kommen, dann ist es so wie bei uns, 50% mehr. Wenn das nicht funktioniert, gibt es einen zweiten Wahlgang. Und wenn das nicht funktioniert, gibt es einen dritten Wahlgang. Und dann reicht die relative Mehrheit. Das heißt, es gäbe dann die interessante Konstellation. Das heißt, wenn bei den ersten beiden Wahlgängen der CDU, CSU nicht die Kanzlerschaft stellt, weil die anderen dagegen sind, könnte es sein, dass dann Scholz mit Stimmen vielleicht der Grünen die relative Mehrheit hat und auf einmal Bundeskanzler wird. Dann muss der Bundespräsident, hat er 8 Tage Zeit zu sagen, okay, du bist es jetzt oder es gibt Neuwahlen. Also das ist ein bisschen anders. Deswegen kommt dieser Aspekt noch dazu, der ganz spannend ist und ganz anders ist. Und in Herrn Schmidt muss ich recht geben, ja, es hat nichts mit der Spitzenkandidatin zu tun. Nein, ja, sondern auf der ganzen Welt, in ganz Europa, ich weiß nicht, wie viele Länder jetzt in Europa rechte Parteien regieren, ich weiß nicht, 3, 4 und in der Regierung sind, glaube ich, im weiteren 4, 5. Das heißt, der Trend bis zum Trump geht natürlich in die Richtung, ja, mit jedem Anschlag zahlt es ein und es werden wieder mehr Menschen diese Parteien wählen. Und
ja, man muss noch eins dazu sagen, Entschuldigung, wenn ich nur kurz einhake. Man darf die Grünen jetzt nicht vergessen. Gell?
Ich vergesse die Grünen nicht, keine Angst.
Erwähnt ich vergesse die Grünen nicht. Aber natürlich, man muss schon sagen, was die Grünen wirtschaftspolitisch und außenpolitisch mit unserem Nachbarland angerichtet haben, das ist 10 Jahre Dauerschaden, den man jetzt nur aufräumen muss. Ja? Wirtschaftspolitisch, dass Porsche eine Vorzeigemarke die Leute raushauen muss, dass Stahlwerke schließen müssen wegen den Energiepreisen und Personalkosten, dass hier VW 30.000 Kündigungen in Aussicht steht und Werke schließen will. Das ist eine Katastrophe, dass man Atomkraftwerke vom Netz nimmt, die nicht funktionieren. Eine Katastrophe. Ich möchte noch mal die Katastrophen, zwei Katastrophen noch. Und diese außenpolitische Isolierung Deutschlands mit einem völlig wahnsinnigen Ukraine-Kurs. Wir kämpfen bis zum Gehtnichtmehr, auch wenn der stärkste Verbündete in Washington schon sagt, schauen wir, dass wir jetzt einen Frieden kriegen. Nein, wir schicken nur mal 700 Milliarden, schnüren wir jetzt gerade ein neues Paket, das wir nach Kiew schicken, damit wieder Geld vernichtet. Und der Pensionist in Deutschland, der Bürgergeldbezieher, fragt sich, um was kriege ich? Natürlich wählt er dann die AfD in seiner Frustration. Aber das ist diese Frustration von dieser grünen Mitregierung.
Mhm. Lustig. Ja, wissen Sie, warum die chinesische Autoindustrie gerade so boomt? Weil die extrem auf Elektromobilität steht.
Und keine Grünen haben.
Warte, Moment. Keine Grüne haben. Dort ist es weit entfernt, eine grüne Regierung zu haben und die bauen Elektroautos. Glauben Sie wirklich, die nur weil jetzt ein Konzern eine falsche Entscheidung getroffen hat am Weltmarkt, VW und Porsche sind am Weltmarkt.
Das Stahlwerk hat auch eine falsche Entscheidung getroffen.
Warten Sie einen Moment. Ja.
Die AKWs.
Warten Sie einen Moment. In China bauen Elektroautos und sind jetzt die Nummer eins. Und in Deutschland wird der Grüne kritisiert, wer sagt, er ist für Elektromobilität. Ich finde das nur
Sie jetzt aber nicht erklären, dass der Robert Habeck eine gute Wirtschaftspolitik.
Aber ich möchte nur sagen, warum ist er schuld, wenn Firmen Entscheidungen treffen, die dann am Weltmarkt nicht so ankommen, wie sie geglaubt haben?
Das
ist nicht
der Habeck schuld. Ja, aber er hat den Verbrenner zum Beispiel.
Wir könnten jetzt diese Diskussion länger führen, aber ich möchte noch gerne etwas sagen. wenn wir aus Europa konsequent. Wir hätten da ein USP, dass wir sagen, wir haben jetzt die Möglichkeit, eine Transformation der Wirtschaft so schnell wie möglich zu starten und dort auch Arbeitsplätze zu schaffen. Das machen wir in Wien zum Beispiel in vielen Bereichen. Ja? Dass wir sagen, okay, da entstehen neue Arbeitsplätze, neue Industrie entsteht, neue Mobilität entsteht. Ja? Das sind wir aber zu feig, das machen wir nicht. Und wenn dann ein Konzern eine andere Entscheidung trifft, und glauben Sie mir, der Konzern trifft die Entscheidung, wo am Weltmarkt seine Autos verkauft und ob er Verbrenner baut.
Leider korrigieren, Herr Arsenowitsch.
Und dann ist der grüne Wirtschaftsminister
schuld. Um einen Konzern, ich verfolge das täglich Nachrichten aus Deutschland über die nächste Insolvenz, die nächste Firmenpleite.
Wahnsinn, auch in Österreich.
Die hätten alle einzelnen Unternehmer da die falschen Entscheidungen getroffen, dass geht so nicht. Ja. Da gibt es schon eine grüne Mitverantwortung in dieser Regierung. Man hat auch den Wirtschaftsminister gestellt. Man stellt noch immer die lustige Außenministerin, die es da gibt in Berlin. Also man hat hier schon ganz konsequent Personal der Grünen eingesetzt in einer Regierung, die grandios...
Die Außenministerin ist am Ukraine-Krieg schuld. Und so wie Sie gesagt haben, ich meine, nur schuld, weil der Trump sagt, was hat der Trump gesagt, der Selenskyj ist jetzt ein Selenskyj ist ein
Diktator, ein Diktator ohne Wahlen.
Kein Wort davon. Sollen wir diese Diktion übernehmen, diese Diktion von ihm? Nein. Und sollen sagen, und dann ist alles
es geht
gut.
Eben, es geht eben schon auch darum, und da war die Kritik in Deutschland schon sehr laut an dem Wirtschaftsminister, dass er bestimmte Gesetze eben ausgearbeitet hat, die der deutschen Industrie heftig geschadet hat. Denn zum Beispiel der Verbrennermotor, wo ja die deutsche Autoindustrie Weltführer war, also das als Wirtschaftsminister
ist keine Entscheidung von Deutschland. Es ist eine EU-Entscheidung, dass man gesagt bis 2040 und die Autokonzerne haben das selbst entschieden. Glauben Sie wirklich,
das Grundproblem in Deutschland ist ja das.
Und die Chinesen verdienen mit der Elektromobilität und die haben keinen grünen Wirtschaftsminister.
Die viel teurer geworden ist. Warum ist sie teurer geworden? Weil auch einer der wichtigsten Pipelines, die nach Deutschland geführt hat, gesprengt worden ist. Und da wird man einfach von dieser rot-grünen Regierung,
aber einen Satz,
wird man diese
nur einen Satz,
Wahrheit und
einen
Offenheit
Satz
einfach
okay, die gefallen. Deutsche die deutsche Autoindustrie strauchelt, weil die Chinesen Elektromobilität so gut bauen und das jetzt hier liefern und die Deutschen jetzt nicht mehr wissen sollen. Sie die und deswegen ist der Grüne und Wirtschaftsminister schuld. Das ist doch lächerlich.
Ich habe gesagt, lächerlich. Das ist ein ganzes Potpourri an Firmen, die jetzt leider täglich eingehen in Deutschland. Da sind Stahlwerke dabei, da sind große Zulieferer dabei, da sind x Handelsbetriebe dabei, sogar der Otto-Versand haut schon 480 Leute raus, was kann also kennen die Chinesen relativ wenig dafür.
Den Otto-Versand ist wahrscheinlich auch, ja, aber die Chinesen, wir lassen es zu, dass chinesische, ich weiß nicht, wie das China Amazon heißt, zu uns steuerfrei liefern, dass sie bis an die Wohnungstür liefern und mit sagen wir mal so, ihre Fahrer und Fahrerinnen missbrauchen mit Scheinanmeldungen. Okay. Wir lassen das zu und dann ist der grüne Wirtschaftsminister zu. Und noch einen Satz muss ich schon noch loswerden. Und er ist auch nicht schuld, dass es kein billiges russisches Gas mehr gibt.
Oh ja. Also, Mitschuld.
Mitschuld. Was, die Gasleitung geht durch die Ukraine, aber okay. Ja, Grüne sind immer schuld.
Durch die Ostsee gegangen.
Wir werden das jetzt so nicht klären. Und es ist naturgemäß nachvollziehbar, dass der Grünpolitiker Arsenovic den grünen deutschen Wirtschaftsminister über alles lobt. Aber wir werden sehen, ob das die deutschen Wähler am Sonntag genauso sehen. OE24TV wird übrigens am Sonntag von 12 Uhr zu Mittag bis 24 Uhr permanent live berichten von der deutschen Wahl. Zwei Reporter-Teams sind in Berlin unterwegs. Die werden immer pendeln zwischen SPD, CDU, den Liberalen und der AfD und permanent aus Berlin berichten. Und dann ab 17 Uhr werden wir die ersten Ergebnisse haben. Wolfgang Fellner, unser Herausgeber, wird im Studio sein. Danke vielmals für diese lebhafte Diskussion.
Danke
wieder, Hans Arsenovic. Danke vielmals, Richard Schmidt. Noch ein Satz zu unserem Studiogast Hans Arsenovic, Grünpolitiker, übrigens der einzige Grünpolitiker Österreichs, der zumindest 15 Bälle besucht hat in dieser.
Heute wieder, ja genau. Kaffee ist da.
Und auch den Opernball, oder?
Den Opernball, ja. Aber auch den Jogginghosenball in Floers, auf den soll man nicht vergessen.
Ja, also Bürgernähe total.